Du hast die größte Flusswelle Europas hier gebaut.
Die Auslastung ist definitiv höher wie im Businessplan. Was aber eh gut ist, weil die Kosten waren auch höher wie im Businessplan.
Gut, da hat es auch so einen Moment gegeben, wo du wieder gedacht hast, jetzt ist vorbei, es geht doch nicht.
Ja, während der Baustelle. Oft genug. Ja, ja, doch. Da ist halt so viel Wasser gekommen, dass wir irgendwann einmal nicht mehr gewusst, wohin mit dem Wasser und wie man mit dem weiter tun soll.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn.
Ganz passend zum Sommer sind wir heute in Ebensee, an der schönen Trau. Man hört auch das Wasser im Hintergrund rauschen, also super wunderschöne Kulisse. Und mir sitzt der Max gegenüber. Hallo Max, danke für die Einladung.
Servus, freut mich, dass du da seid.
Ja, echt cool, dass du bei Sound of Business mitmachst. Ja, dein Sound ist ja eher die Trauen da im Hintergrund, muss man sagen. Du hast die größte Flusswelle Europas hier gebaut. Sag einmal, wie erklärst du das einem Kalifornier, einer Kalifornierin, was hier eigentlich in Ebensee in Österreich abgeht?
Naja, es ist im Endeffekt relativ einfach. Das, was die Kalifornier mehr machen, machen wir halt am Fluss. Es ist schon ein physikalisch ein anderes Prinzip, aber unterm Strich kommst du aufs selbe aus. Du brauchst einen Neoprenanzug und das Surfboard und kannst dann bei uns eigentlich jeden Tag surfen gehen.
Und da gutes Gleichgewicht.
Genau, gutes Gleichgewicht schaut auch nicht. Und Schwimmen war nicht schlecht.
Du, wie bist du auf die Idee eigentlich gekommen? Ist das am Surfbrett entstanden, beim Frühstück oder wie du am Fluss gelegen bist? Wie kommt man auf sowas?
Nein, also ich surf selber seit Kindheit, klassisch wie jeder Österreicher im Meer, im Urlaub angefangen und bin dann in der Jugendzeit zum Flusssurfen gekommen. Da sind wir halt auf dem natürlichen Fluss surfen gegangen. Wenn die Wasserstände passt haben, kannst du dann an gewisse Stellen surfen gehen, aber halt eben nur, wenn die Wasserstände passen. Das heißt, in der Frühjahr meistens bei der Schneeschmelze. Und ich wollte halt dann jeden Tag surfen gehen und bin dann vor der Wahl gestanden, entweder ich ziehe ins Ausland, wo ich jeden Tag surfen kann am Meer, oder ich baue halt bei uns was, was dann technisch so gestaltet ist, dass ich bei uns jeden Tag surfen kann. Und durch das, dass es in Österreich jetzt nicht unbedingt sehr schierig ist, gerade im Salzkammergut, ganz im Gegenteil, weiß man halt lieber, ich bleibe da und baue was, wo man jeden Tag surfen gehen kann.
Mein cooler Ansatz, ja, mir fehlt was, jetzt baue ich es mir einfach selber, muss ich sagen. Bin ich lässig, aber was haben die Menschen damals zu dir so gesagt, wie du uns erklärt hast, ich baue mir da jetzt eine Flusswelle?
Naja, am Anfang war es halt einmal so, dass wir schauen müssen, wie geht es technisch, ja, wie funktioniert das? Dann haben wir geschaut, okay, wo kann man das machen, wie kann man das umsetzen, was kostet das? Und dann ist relativ schnell klar, dass ich das jetzt nicht für als mein Hobby machen kann, das einfach zu bauen, weil das ist zu teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen aus einer Unternehmerfamilie und dann war halt der Gedanke relativ schnell geboren, können wir das so machen, dass wir das betreiben, ja, als Unternehmen? Und die Antwort war ja. Wir haben dann geschaut, wie kann das Ganze funktionieren? Und natürlich, der Zuspruch aus der Surfszene war am Anfang schon sehr gut. Abgesehen davon war die Skepsis am Anfang natürlich auch relativ groß, weil sich keiner wirklich vorstellen können hat, was wird das, wie schaut das aus, kann das funktionieren?
Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Du und dieses technische Know-how, hast du das selber schon gehabt? Hast du irgendwie technische Hintergründe irgendwie gelernt? Wie kann so eine Welle, wie muss man das umleiten, dass das funktioniert? Oder hast du da wirklich dann gleich Personen ins Boot geholt?
Wir haben da uns schon Personen ins Boot geholt. Ich meine, mein technisches Verständnis mittlerweile ist auf dem Spezialgebiet auch relativ gut. Wie wir zum Planen angefangen haben, war es allerdings so, dass wir zwei befreundete Ingenieure gehabt haben, einen aus Bayern und einen aus den USA, die uns dabei unterstützt haben. Und vor allem der aus den USA macht es hauptberuflich, dass er solche Anlagen baut, Surfwellen, Kajakparks. Und von dort ist eigentlich der Großteil vom Know-how gekommen.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Bist du dann einfach mal mit den Menschen, hast gesagt, kommt mal her, Ebensee an die Trauen, schauen wir uns das mal an, ist das da möglich? Oder hast du mal vorher viele Skizzen gemacht, dann wieder weggeworfen und wie ist das so losgegangen?
Es war im Endeffekt so, dass wir mal eine grobe Skizze gemacht haben und dann sind die Behördenwege losgegangen. Wir haben zum Glück einen Bekannten, der uns ein bisschen am Anfang geholfen hat und gesagt hat, okay, die und die Behörden werden wahrscheinlich zuständig sein, da und dort gibt es den Kontakt. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, das wäre unser Projekt, das würden wir gern machen und haben nicht gesagt, so darf man das gern bauen und wir hätten gerne eine Bewilligung, sondern wir haben gesagt, das war unsere Idee, ist das vorstellbar und wenn ja, unter welche Rahmenbedingungen? Und so sind wir halt von Behörde zu Behörde gegangen, haben die ganzen Rahmenbedingungen eingeholt, haben den Plan immer wieder ergänzt und haben dann irgendwann unterm Strich noch gute 4,5 Jahre alle behördlichen Bewilligungen gehabt. Ja.
Ich schätze mal, für die Hörerinnen und Hörer denkst jetzt, oh Gott, der Behördenweg, was hast du denen dort erzählt? Haben die das überhaupt verstanden, was du da machst?
Ja, es war natürlich schon so, dass wir zusätzlich zu der Skizze haben wir schon ein bisschen Bild- und Videomaterial vorbereitet, damit die überhaupt wissen, von was wir reden, ja, und wie das dann ausschauen kann. Und dann war es bei den Behörden aber nicht so, wie man es oft hört, dass absichtlich verhindert wird, sondern es hat halt einfach lang gedauert, weil keiner genau gewusst hat, was für Bewilligungen wir dafür jetzt brauchen und wer da dann zuständig ist. Und nachdem wir aber dann da irgendwo Licht ins Dunkel gebracht haben, war der Support von den Behörden eigentlich grundsätzlich schon sehr gut da, muss ich auch sagen.
Ja. Wir haben es gerade im Hintergrund jubeln gehört, vielleicht hört man es auch auf der Aufnahme oben. War wahrscheinlich nicht jetzt wegen den Behörden, aber wahrscheinlich, weil jemand gut auf der Welle gestanden
ja,
ist.
Ja, das ist wahrscheinlich deswegen, ja. Das interessiert das Hörer sicher mehr wie unsere Behörden von vorne.
Wie hast du auch dieses Selbstvertrauen dann gehabt, auch wie du bei den Behörden warst, das kann wirklich funktionieren, weil da hat es ja kein Projekt gegeben, oder, wo das schon bestätigt worden ist, ja, das funktioniert hundertprozentig. Also da war schon ordentliches Risiko dahinter, oder?
Absolut, also das Risiko war schon groß, aber wir haben ja gesagt, okay, wir haben einen gewissen finanziellen Spielraum, den wir jetzt einmal nutzen können, um herauszufinden, ob das wirklich geht oder nicht. Und der finanzielle Spielraum war halt dann irgendwann aus, bevor wir die Bewilligungen gehabt haben, aber es ist schon signalisiert worden von den Behörden, dass das gehen könnte. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir das durchgerechnet und habe gesagt, okay, ich bin, damals war Anfang 20, habe gesagt, ich habe sicher noch 40 Jahre bis zur Pension. Wenn wir das bauen, geht sich das aus? Ja, grob, da mit Pi konnte passen. Und dann habe ich gesagt, passt, dann verfolgen wir das weiter. Ja.
Sehr cool. Bist du generell ein sehr mutiger Mensch?
Ich würde schon sagen, dass ich mich nicht scheue, davor Risiken einzugehen. Absolut. Ich denke aber schon sehr klar darüber nach, wie schauen die Risiken aus und was kann ich machen, dass ich die minimiere. Das ist schon. Ja.
Also eine gewisse Rationalität ist
da. Ja, ich glaube, das braucht man aber. Das braucht man aber. Es ist schon gut, wenn man einen Freigeist hat und wenn man Risiken oder bereit dazu ist, dass man Risiken eingeht. Ich glaube allerdings, dass man schon gerade als Unternehmer ein bisschen Rationalität braucht. Ja.
Wie du das so angeschaut hast, dann auch mit den Kosten, was kostet es, wann könnte es sich rentieren und so, da steckt ja dann ein Businessmodell dahinter, logischerweise. Ist das eigentlich jetzt das Businessmodell, was jetzt gerade da auch gelebt wird, das, was du damals irgendwie am Zettel gehabt hast? Oder hat sich das dann irgendwie auch anders entwickelt mit Einnahmen her, wie die Leute herkommen, was es für Angebote gibt?
Also ich glaube, vom Angebot her sind wir der ursprünglichen Idee relativ treu geblieben. Ja. Natürlich haben wir da und dort Anpassungen machen müssen, gerade hinsichtlich Kontingent von Detail. Tageskarten, da war es zum Beispiel, dass wir am Anfang das unbegrenzt gehabt haben. Jetzt haben wir es mittlerweile limitieren müssen, weil der Ansturm so groß war, dass es überlaufen war. Wir haben preislich natürlich ein bisschen was anpassen müssen, aber unterm Strich kann ich sagen, das Angebot ist, glaube ich, ziemlich ähnlich wie im Businessplan. Die Auslastung ist definitiv höher wie im Businessplan. Was aber eh gut ist, weil die Kosten waren auch höher wie im Businessplan.
Gut, dann trifft es sich gut. Wie viel Werbung musst du da machen oder musst du eigentlich gar keine machen? Ist das so eine Community, die sich dann eh selber anzieht oder einer sagt, er postet, erzählt es weiter und ja, die Menschen kommen?
Ich bin in der glücklichen Position, dass wir relativ wenig Werbung machen müssen. Wir haben gerade am Anfang haben eine sehr große Medienpräsenz gehabt, die uns in der normalen breiten Bevölkerung geholfen hat. Und von der wir ja nach wie vor sehr gut leben können, auch von der Mundpropaganda. Was die Surf-Szene an sich betrifft, ist so, dass die nicht so extrem groß ist im deutschsprachigen Raum und sehr gut vernetzt ist. Und da machen wir eigentlich das meiste über Instagram und Facebook, jetzt natürlich eher über Instagram mittlerweile. Und das kommt eigentlich sehr gut an und durch das können wir die Auslastung ganz gut halten, ja.
Wenn da jetzt zu dir jemand herkommen möchte, muss man da schon am Surfbrett stehen können oder kann das jeder mal probieren? Bittest du da Kurse an? Wie ist das so? Welche Menschen kommen dazu?
Ja, wir haben dann schon immer wieder Anrufe, ja, die fragen, was muss man da jetzt eigentlich Kinder dafür? Und meine Antwort ist immer, ja, Schwimmen war nicht schlecht. Alles andere ist jetzt nicht so tragisch. Also die einzige Grundvoraussetzung ist, dass man schwimmen kann. Und alles andere ist egal, wenn man blutig anfängt. Es ist natürlich vom Vorteil, wenn man einen Kurs bucht, wenn man schon mal irgendeinen Bordsportart gemacht hat, Snowboarden, Surfen am Meer, Windsurfen, whatever, dann kann man durchaus einmal eine Tageskarte buchen, sich den ganzen Tag Zeit nehmen, dann wird man es wahrscheinlich auch auf eigene Faust schaffen.
Hat es für dich auch so Aha-Momente gegeben oder lustige Momente, wo du irgendwie mal dazu geschaut hast und dachte, oh Gott, das gibt's ja nicht. Habe ich nie gerechnet, dass das bei mir hier am Gelände dann mal abgeht.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben, wie man eh unschwer wahrscheinlich erkennt, einen sehr starken Partner mit Red Bull dabei. Und was natürlich ein super Moment war, war wie der damalige erste Goldmedaillengewinner bei Olympia, der Italo Ferreira, der Red Bull-Athlet ist bei uns war und dann 9 Stunden Vollgas gegeben hat, die haben dann schon das Abendessen verschieben müssen um 3 Stunden, weil er nicht aus dem Wasser gehen wollte. Also das sind dann schon Momente, wo du denkst, vor 6-7 Jahren sind wir nur auf die Behörden gesessen und haben probiert, dass wir da in Emsee irgend so eine künstliche Welle bauen und jetzt ist dann auf einmal der Olympia-Goldmedaillengewinner bei uns. Und nicht nur der, sondern es sind dann schon viele andere Spitzensportler auch gekommen, wo du denkst, ja, spannend, dass die dann zu uns kommen.
Ja, macht dich dann besonders stolz wahrscheinlich.
Ja, schon, weil ich glaube, Ohne dem waren die wahrscheinlich nicht nach Emsig gekommen.
Was war der skurrilste Moment? Kannst du auch sein, der hängen geblieben ist?
Das ist ganz schwer zu sagen. Was immer recht lustig ist, das war gerade am Anfang. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber gerade am Anfang sind halt dann doch ab und zu Schlauchboote, die eigentlich in der Traun runterfahren sollten, durch unseren Wöhnkanal gefahren. Und ja, da haben wir dann doch ab und zu einmal beim Höpfen müssen, dass er wieder ein Schlauchboot kommt.
Sehr cool, ja. Mein, wunderschön, da wir haben jetzt auch heute wirklich Glück mit dem Wetter. Ja, wir sitzen da in der Sonne. Wer natürlich das Salzkammer gut kennt, der weiß, es scheint auch nicht immer die Sonne da, es regnet mal. Aber prinzipiell kann man das jederzeit nutzen oder gibt es dann schon Momente, wo es dann wirklich vielleicht gefährlich ist und sagst, na, jetzt kann ich nicht aufsperren oder unmöglich?
Prinzipiell ist es so, dass man es eigentlich immer nutzen kann. Das Einzige, wann wir zusperren müssen, das ist einmal, wenn wir ein starkes Gewitter haben, weil das ist unter der Stromleitung eher suboptimal, wenn man sich dann da aufhält, aber das ist ganz selten. Was wir schon 20 bis 30 Tage im Jahr ungefähr haben, ist, dass wir zu viel Wasser haben. Wenn auch stark kriegen oder wenn Schneeschmelze ist und die Schneelage ist relativ stark, dann ist die Anlage technisch einfach nicht dazu ausgelegt, dass man eine Welle produzieren kann. Dann haben wir zu. Aber sonst geht's eigentlich immer. Also auch wenn es regnet, was im Salzkammer gut durchaus einmal vorkommen kann, haben wir trotzdem offen. Ja, ja.
Auf eurer Homepage steht auch natürlich einiges über das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man sich das durchliest, ist auch besonders wichtig. Hat natürlich alles miteinander zu tun am Ende des Tages. Wie geht's dir denn damit auch um oder welche Aspekte sind dir da besonders wichtig?
Ja, ich meine, wir haben natürlich beim Bau einen gewissen CO2-Abdruck hinterlassen. Das braucht man nicht beschönigen, aber das ist so wie bei allen Sachen, die gebaut und investiert werden. Den Vorteil, den wir haben im Betrieb, ist, dass wir die natürliche Kraft des Wassers nutzen, wie es halt auch bei Wasserkraftwerken davor ist.
Zu dem Thema dazugehört ist noch das Thema Regionalität, ja, dass du in der Region natürlich auch da bist. Wie wichtig würdest du sagen, ist die Region für dich und umgekehrt, wie wichtig wirst du immer mehr für die Region?
Die Region ist für mich einmal persönlich wichtig, weil es mir in die Berge mit der Natur schon sehr gut geht. Ja, also wir sagen immer wieder, dort zu arbeiten, dort zu leben, ist natürlich ein sehr schönes Privileg. Auf der anderen Seite ist es für unsere Kunden ein super Privileg. Wir haben jetzt gerade zwei da aus Norddeutschland, die sind eine Woche auf Urlaub da und die kommen natürlich, gehen surfen, die Sonne scheint und sehen im Hintergrund das Bergpanorama. Das, also recht viel, was das noch toppen kann, gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Wir für die Region, das Salzkammergut ist eine sehr touristische Region und hat auch vor uns schon sehr viel Tourismus gehabt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir der Mega-Impuls sein werden, wenn man es zum Beispiel mit den Kaisertagen in Bad Ischl vergleicht. Aber ich glaube schon, dass wir durchaus ein anderes Publikum auch da herbringen. Ja, ein junges Publikum, das sonst wahrscheinlich nicht ins Salzkammergut kommen würde. Und wir haben schon pro Jahr ungefähr 10.000 Surfbesuche. Also wirklich nur Surfer, die ins Wasser gehen. Begleitpersonal und Zuschauer, die wegen dem kommen, sind noch nicht dazu gezählt. Und ich glaube, das ist dann doch ein Impact, den man nicht vernachlässigen darf. Ja.
Apropos Zuschauer, Zuseherinnen, hast du dann oft auch manchmal so ein Event drumherum gebaut? Gibt es dann auch irgendwann eine Party da? Oder?
Also wir sind grundsätzlich, sehen wir uns schon eher als Sportanlage, ja, und als Anlage, die eher die Zeiten in der Früh bis am Abend hat und nicht in die Nacht hinein, was auch mit dem Wasser natürlich auch ein Thema ist. Ja. Aber ab und zu haben wir natürlich schon Events. Wir haben jetzt zum Beispiel vor 3-4 Wochen den größten Riversurf-Bewerb in Europa gehabt, ja, den wir durchgeführt haben. Und jetzt im Sommer haben wir auch noch ein paar kleine Sachen. Im Herbst werden wir noch was machen. Ja, wir haben schon Events, jetzt nicht jedes Wochenende zweimal, aber so einmal im Monat oder übers Jahr gesehen, 4-5 Events, das passt uns gut rein, ja.
Dieses Riversurfen, ist das etwas, wo du sagen würdest, das auch jetzt im Trend? Kommt das immer mehr?
Ich glaube schon. Einerseits, weil die Leute nicht ans Meer fahren müssen, ja, was ja doch immer, wenn ich jetzt sage, das nächste Meer ist in Italien, wo ich surfen gehen kann, zu gewissen Zeiten, da fahre ich halt von uns jetzt 9 Stunden mit dem Auto, wenn ich wirklich eine Sicherheit haben will, dass ich einen Surfkurs im Sommer machen kann, muss ich nach Frankreich, da bin ich schon irgendwo bei 15, 16 Stunden und wenn ich jetzt aus Wien komme, dann fahre ich halt, wie du weißt, zu uns nur 2,5 Stunden und das ist ja halt dann einem Tag machbar. Und das ist das eine. Das andere ist auch, dass das Erlernen vom Riversurfen viel leichter geht wie am Meer. Also am Meer dauert der Surfkurs schon eine Woche, bei uns dauert der Surfkurs 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie viele Personen das teilnehmen. Und dann sind die Leute eigentlich so weit, dass allein herkommen können und allein in die Welle einsteigen können und allein 2 oder 3 Mal hin und her fahren. Das ist auch unser Ziel, dass wir in die Kurse die Leute nicht beibringen, wie können super surfen, auch ein Teil. Aber vorher ist nur wichtig, wie können die allein in die Wellen reinkommen, weil dann haben wir das Ziel erreicht, dass allein immer wieder kommen können.
Das heißt, dieses in die Welle reinkommen ist sozusagen die,
genau,
die große Herausforderung.
Genau.
Beim Ganzen. Könntest du dir vorstellen, auch mit Riverwave jetzt du noch mehr zu expandieren dann, irgendwie nochmal anders was aufzumachen oder das Geschäftsmodell noch zu erweitern? Ist das so in deinem Businessplan vielleicht drinnen, oder?
Wir haben tatsächlich in den ersten Jahren mal überlegt, weil der Ansturm so groß war, ob wir eine zweite Welle bauen. Ja, es ist dann daran gescheitert, dass wir die technischen Rahmenbedingungen im Salzkammergut oder in der näheren Umgebung nicht mehr zusammenbringen, und darum haben wir das auch nicht mehr weiterverfolgt und das jetzt woanders großartig nur zu expandieren, wo ich dann trotzdem von meinem Hauptwohnsitz und Hauptarbeitsplatz einen relativ weiten Anfahrtsweg habe. Für das ist da die Auslastung leider Gottes zu groß, ja, wenn man so will. Und wir haben dann gesagt, okay, wir fokussieren uns darauf, dass wir da das Beste aussuchen. Wir haben schon noch ein bisschen Potenzial, wir können schon noch ein paar Sachen machen, und ich fokussiere mich lieber auf das und habe da eine gute Auslastung, weil ich habe 2 Wellen und habe beide nur zu 70%.
Naja. Verstehe. Ja, Max, jetzt möchte man dich ja noch ein bisschen so als Unternehmer auch noch kennenlernen, also als Person, wie du so bist. Wenn man was mit Surfen zu tun hat, behaupte ich jetzt mal, ja, ist man vielleicht ein gechillter Hang-Loose-Typ auch, ja. Die Sonnenbrille muss sitzen, die sitzt zumindest jetzt einmal im Gespräch, ja. Oder? Nein, aber was bist denn du für so ein Typ? Also bist du, was sagst du, ja, auch als Unternehmer so das Surfen in dir, ja.
Also Sonnenbrille ist ganz wichtig, nicht nur, weil es cool ausschaut, das auch, aber ist tatsächlich ganz wichtig, weil wenn wir den ganzen Sommer da stehen und trotzdem immer Blick in die Sonne haben, dann ist es gerade gesundheitlich schon wichtig, dass man Sonnenbrille und Sonnencreme hat. Ja, ja, es gibt natürlich diese gechillten Sunnyboys, die eigentlich nichts tun, außer surfen die ganze Zeit. Das ist bei uns jetzt allerdings nicht der Regelfall, sondern schon eher, ich würde sagen, die Ausnahme, aber es hält sich sehr die Waage. Also wir haben einerseits die Personen, wir haben andererseits auch ganz normale Durchschnittsbürger, Angestellte mit einem 40-Stunden-Job, die halt dann am Wochenende überlegen, soll ich Radl fahren gehen, soll ich Mountainbiken gehen oder soll ich surfen gehen. Und wir haben aber auch durchaus als Kunden auch Unternehmer mit Firmen mit 200, 250 Mitarbeitern. Ja. Also das ist sehr, sehr breit gestreut bei uns. Zu mir selbst, natürlich ist es sehr angenehm, wenn man mal in der Sonne liegen kann und ein bisschen chillen kann, wenn man so will. Ich bin aber schon eher so, wenn ich 2 Tage in der Sonne liege und chill, dann will ich schon wieder was da. Ja, also das halte ich auch nicht aus. So. Ja, ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung mittlerweile. Aus einmal entspannen können, gerade in der Wintersaison, wenn ein bisschen weniger los ist, und im Sommer, wenn es zum Arbeiten ist, dann gibt es auch mal eine 60, 70, 80 Stunden Woche. Das darf auch kein Problem sein als Unternehmer.
Musst du noch mehr sein. Ja. Ist das Unternehmertum vielleicht jetzt ein bisschen so ein Sprachbild da jetzt herzunehmen, so wie irgendwie eine Welle? Ja, man braucht Mut, aber irgendwie ist sie doch ein bisschen unberechenbar am Ende des Tages, wie sie bricht, wie hoch sie wird. Kann man das irgendwie so ein bisschen vergleichen, oder kannst du deinen unternehmerischen Werdegang ein bisschen so vergleichen?
Also mein unternehmerischer Werdegang ist so, dass meine Eltern und meine Großeltern schon ein Unternehmen gehabt haben, und das war halt wahrscheinlich auch ein Grund, warum das da bei uns funktioniert hat, dass wir eine Welle bauen, weil wir nichts von Grund auf neu gegründet haben, sondern wir haben halt diese Struktur von der Welle in das andere Unternehmen integriert, und jetzt haben wir auch die Planung da reingebracht. Das war definitiv ein Vorteil. Aber das Unternehmertum ist, wenn man es mit einer Welle vergleichen will, ja, das kann durchaus stimmen. Vielleicht nicht mit einer Welle, aber mit dem Surfen, ja. Man sitzt im Wasser, es ist immer wieder anders, man weiß nie, was kommt. Ab und zu läuft es super, und dann kommt auf einmal eine Welle daher, die viel zu groß ist für das eigene Können, und dann wascht es dann einmal so richtig durch. Und ab und zu denkt man sich dann natürlich, ja, hätte ich doch einfach irgendwann einen 40-Stunden-Job, passt da. Aber ich glaube, wenn man wirklich ein Unternehmer ist, dann kommen die Gedanken mit einem 40-Stunden-Job ab und zu, aber dann denkt man sich eigentlich wieder, nein, es passt schon so, wie ich das mache, und dass man mal durchgewaschen wird, das gehört auch dazu. Ja, das hat auch natürlich seine positiven Seiten. Wenn ich dann im Wasser bin und es wascht mich nicht durch, dann ist die Welle schon geil, ja, und es gibt dann schon viel Druck.
Was sind für dich so die größten Vorteile eben der Selbstständigkeit, und auch anders gleich gefragt, die größten Nachteile?
Ich glaube, der größte Vorteil und Nachteil zugleich ist die zeitliche Einteilung. Also bei mir ist jetzt so, durch das, dass wir natürlich ein Saisongeschäft sind, wenn man so will, aber wenn die Saison nicht so klassisch ist, Juni bis September, sondern schon früher anfängt und später aufhört, und wir haben auch im Winter offen, ist es so, dass ich im Sommer halt schon eine 7-Tage-Woche habe, lange Arbeitstage, 10, 12, 13 Stunden am Tag sind auch keine Seltenheit. Dafür kann ich mir es halt im Winter dann auch besser einteilen, dass ich einmal sage, ja, wir haben nur Freitag, Samstag, Sonntag offen, und ich gehe 4 Tage am Berg oder bin 4 Tage irgendwo weg, und das kann ich mir halt dann relativ kurzfristig einteilen, auch wie es Wetter ist zum Beispiel. Wenn ich grundsätzlich frei habe, aber das Wetter ist schier, ja, dann gehe ich halt ins Büro und mache die Sachen, die im Büro erledigt werden, und wenn dann das Wetter schön ist, dann gehe ich halt nicht ins Büro, sondern habe frei unter der Woche.
Wo kannst du eigentlich am besten auch noch abspannen? Ist es dann auch noch auf einer Welle zum Beispiel, oder ist das für dich dann eigentlich schon sehr viel wieder dann Business, an das du denken musst? Oder macht das dann eh vielleicht gar nichts aus?
Also ich gehe schon nach wie vor surfen. Ich gehe wahrscheinlich nicht mehr so viel surfen wie vor 5 Jahren, aber ich schaffe es trotzdem. Ich schaue, dass ich mich selbst dazu zwinge, wenn man so will, dass ich 2 bis 3 Mal in der Woche gehe, weil natürlich sagt man dann immer, ja, nein, ich gehe am Nachmittag oder nein, ich gehe später, ich warte noch ein bisschen und auf einmal ist da oben da und man will dann heim. Darum schaue ich schon, dass ich möglichst bald in der Früh gehe, wo es noch ruhig ist, wo es noch entspannt ist. Und das hilft natürlich schon, absolut. Ja, also wenn man da in der Früh surfen geht und die Sonne geht hinten am Berg auf, dann ist das schon ein guter Start in den Tag und man wird auch gescheit munter, ja.
Du hast vorher gesagt, ist natürlich etwas leichter gegangen, weil es auch schon ein Familienunternehmen gegeben hat und ihr das sozusagen dann reingebracht habt, das Ganze. Wie war denn das, wenn du dich vielleicht da noch zurückdrängst, weil ich es auch sehr spannend finde, vielleicht mit Vater, Mutter sozusagen, wie du ihnen gesagt hast, ja, ich möchte das da jetzt so machen. Ja. Ist das dann gleich gewesen, ja, super Idee, machen wir, oder hast du da auch sehr viel überzeugen müssen? Also dieses generationenübergreifende unternehmerische Denken. Ja. Kannst du uns da ein bisschen Einblick auch vielleicht noch geben?
Ja, ich meine, natürlich, es ist wie üblich. In Unternehmen, die von Generation zu Generation weitergeben, bringt man neue Ideen ein, die vielleicht nicht immer, oder wo der ältere Teil einmal drüber nachdenken muss und das vielleicht nicht immer von vornherein super ankommt. Was das jetzt betrifft, war es allerdings anders. Es war eher so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, mach einmal, schauen wir mal, und intern haben sie dann gesagt, naja, irgendwer wird schon nachsagen von den Behörden. Packt ja. War dann das unterm Strich gar nicht mehr nachgesagt hat, und dann war es halt so, dass der klassische Point of No Return erreicht war, und dann haben wir halt durchmessen. Ja, fertig aus. Und ich glaube, es hat aber ganz gut gepasst.
Kannst du dich an den Punkt noch erinnern, wo wirklich dieser Punkt war, wo dann irgendwie alle dran geglaubt haben, wo alle irgendwie jetzt gewusst haben, jetzt wird es wirklich realistisch?
Ich glaube, der erste Punkt war, wie wir die Flächenwidmung grundsätzlich zugesagt bekommen haben, dass das passt. Und der wirkliche Punkt, wo wir gewusst haben, okay, jetzt wird sowas, war, da kann ich mich auch noch erinnern, das war im Dezember, da haben wir Wasserrechtsverhandlungen gehabt auf der Gemeinde und wir dann unterm Strich alle nach der Sitzung auf die Nacht ausgegangen sind. Und die Behörden haben ja eine Satzung geschrieben und das hat alles passt. Da haben wir gewusst, okay, passt, jetzt ist es soweit, jetzt können wir sich um die Umsetzung kümmern.
War das für dich, wenn ich das so sagen darf, ein geiler Moment oder ein Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt ist es wirklich realistisch?
Ja, ich glaube, direkt in dem Moment war es schon ein geiler Moment. Ja, am nächsten Tag war es dann so, okay, jetzt ist es realistisch, jetzt müssen wir schauen, welche kleineren Bewilligungen brauchen wir noch, ja, so wie Baubewilligung, die jetzt nicht zu vernachlässigen ist, aber in unserem, wenn man unser Setting anschaut, doch im Verhältnis zu der wasserrechtlichen Bewilligung kleiner ist, ja. Und dann ist halt auch schon drum gegangen, okay, jetzt haben wir mal eine Bewilligung, wie finanzieren wir jetzt den Bau? Wie machen wir das dann im Betrieb? Ja?
Da hat es dann auch so einen Moment gegeben, wo du wieder gedacht hast, jetzt ist vorbei, es geht doch nicht?
Ja, während der Baustelle. Ja. Oft genug. Ja, doch. Ich meine, es ist im Endeffekt, wir haben sie zwar gut vorbereitet und es waren auch die Baufirmen, wir haben geschaut, dass wir alle aus der Region nehmen und das hat auch super funktioniert. Aber unterm Strich ist trotzdem, du grabst ein Loch neben dem Fluss und da ist halt so viel Wasser gekommen, dass wir irgendwann haben wir nicht mehr gewusst, wohin mit dem Wasser und wie wir mit dem weiter tun sollen. Und dann haben wir Pumpen und nur mehr Pumpen und nur mehr Pumpen und irgendwann war halt auch der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das kostet alles so viel Geld, das wird sich wahrscheinlich nie rechnen. Ja. Und wir haben dann schon unter höchste Kraftanstrengungen von allen Beteiligten haben wir das dann eigentlich in einer super Bauzeit hinbracht, ja, in 9 Monate, ich glaube sogar ein bisschen weniger, wenn man die Kernbauzeit hernimmt. Und auch im Kostenrahmen. Also wir haben nur minimale Überschreitungen gehabt unterm Strich und das ist bei so einem Projekt, das ja doch das erste Mal durchgeführt wird, weltweit, wenn man so will, in der Art und Weise sehr beachtlich. Und ja, es hat dann ganz gut gepasst. Ja.
Aber hattest du dann irgendwie so auch einen Satz in dir, der dich dann motiviert oder irgendwie so ein Mindset, wo du denkst, sicher, man muss weitermachen? Oder gibt es da was irgendwie...
Also ich habe dann schon von einem guten Bekannten, der hat dann immer wieder gesagt, du, alles wird gut. Und nur weil es jetzt da einmal einen schlechten Moment gibt, heißt das nicht, dass das dem Untergang geweiht ist. Absolut nicht. Aber man muss halt schon durchbeißen. Ja. Und es gibt schon Momente, wo man das Licht am Ende vom Tunnel nicht sieht. Und wo man halt einfach in der Früh aufsteht und weiter tut und weiter hackt, bis das die schlimme Zeit, wenn man so will, überwunden ist. Das hilft halt dann ab und zu nichts. Da muss man einfach reinbeißen. Ja.
Da heißt es weiter paddeln.
Da heißt es einfach weiter paddeln, weiter bauen, weiter Wasser aus der Baugrube aus die Pumpen. Ja.
Ist das auch der Rat, den du jetzt Gründerinnen und Gründern mitgeben würdest?
Sicher, also der Weg ist steinig. Ich meine, wir haben von der ersten Idee bis zur Fertigstellung 5,5 Jahre gebraucht, haben wir mit Wasserbauerräten, die mit so einem Thema bewandert sind, dann sagen die, das ist extrem schnell, ja. Und es ist ja wirklich verhältnismäßig schnell, aber der Weg, nur weil es schnell war, doch ein steiniger. Ja? Und man muss halt, wenn man was erreichen will, muss man halt ab und zu die Zähne zusammenbeißen und muss sagen, okay, aber wenn es jetzt nicht lustig ist, das gehört dazu, dann muss man durch. Ja? Unterm Strich wird alles gut.
Unterm Strich wird alles gut. Da ist auf jeden Fall alles gut. Wenn du jetzt auch mal so drüber nachdenkst, gibt es auch etwas, was du da anders machen würdest, jetzt als Unternehmer?
Also es gibt bei der technischen Anlage vielleicht ein paar Sachen, die ich jetzt anders machen würde. Ja, das sind halt einfach Sachen, auf die man nach 5 Jahre Betrieb draufkommt, die man jetzt allerdings nur schwer ändern kann. Ja, oder nur zu einem Kostenpunkt, der einfach nicht dafür steht. Im Unternehmen, ja, gibt es im Betrieb schon ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, das war definitiv gescheiter gewesen, wenn wir das von Anfang an schon so gemacht hätten. Nur im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja, und es hat sicher oft sein, noch im Nachhinein betrachtet, oft sein Gutes, dass man zuerst Sachen ausprobiert und dann draufkommt, dass es nicht so gescheit ist und dann erst anders macht. Weil man dann bei vielen zukünftigen Entscheidungen schon weiß, okay, ja, damals war das so, das war schlecht, das war gut, dass wir es anders gemacht haben. Und das hilft dann schon oft bei Entscheidungen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist das vielleicht so nur das letzte Tüpfel an mir, dass man weiß, na okay, passt, jetzt mache ich es doch so.
Hat es dich als Mensch auch ein bisschen verändert, das Ganze,
ja,
das Unternehmer sein?
Absolut. Ich bin schon gealtert. Ich bin definitiv gealtert. Vor allem während der Bauphase, während der ersten 1, 2, 3 Betriebsjahre. Und ich glaube, es hat mich insofern verändert, dass ich früher war halt, okay, wir haben ein Problem. Scheiße, wir haben ein Problem. Jetzt ist so, wir haben ein Problem. Ja, ist schlecht, aber müssen wir halt schauen, was wir machen können. Ja, also ich bin schon definitiv ein bisschen ruhiger und entspannter geworden. Ja.
Sehr cool. Und wirst du das wieder machen?
Ja, ich glaube schon. Weil mir wer am Anfang gefragt hat, hätte ich gesagt, sicher nicht, jetzt. Ja, doch, es war schon die richtige Entscheidung. Und es macht absolut Spaß. Man trifft da super interessante Leute bei uns. Die Leute kommen von überall, wirklich international. Und wenn man sich so den Hintergrund da jetzt anschaut, ja, es gibt schon schlechtere Arbeitsplätze, absolut.
Muss ich auch sagen, ja. Ich fühle mich auch gerade sehr, sehr wohl. Ja, du, abschließend noch 2 Fragen. Das eine ist, und da geht es jetzt auch mal um den Sport. Was ist denn für dich das absolut Coolste am Surfen? Wieso bist du so in dieser Sportart verschossen?
Die Natur. Trotzdem die Verbundenheit zur Natur. Ja, wir brauchen zwar eine technische Anlage, dass wir die Welle erzeugen können. Ja, also es ist nicht so wie am natürlichen Fluss, dass natürliche Gesteinsformationen und der natürliche Abfluss die Welle erzeugt. Das ist ein bisschen ein künstlicher Teil, ist bei uns schon dabei. Aber die Naturverbundenheit ist für mich schon ganz wichtig. Und das ist, wenn man, ich habe es eh vorher gesagt, wenn man in der Früh aufsteht, man ist mir, man sagt mir, ja, nein, heute in der Früh gehe ich eine Stunde surfen und dann ist im Hintergrund der Sonnenaufgang und man sieht vielleicht, wenn das Wasser ganz klar ist, unter der Welle 3, 4 Fische vorbeischwimmen und ein paar Enten in der Traun, und dann gibt einem das schon sehr viel. Also das ist auch der Grund, warum, der Hauptgrund wahrscheinlich, warum ich das mache.
Ja. Sind auch die Disziplin aufzustehen und das zu tun und danach sich besser zu fühlen.
Ja, genau. Also wenn man in der Früh aufsteht und der Wecker läutet um 5 Uhr, dann denkt man sich ab und zu, okay, leck mich doch. Und wenn man dann um 6:30 aus dem Wasser rauskommt und man ist frisch am Montag und Sonne scheint und man hat schon was gemacht, das ist schon super.
Ja. Geiles Gefühl, oder?
Ja, schon.
Letzte Frage, unser Podcast heißt Sound of Business. Ja? Hast du einen Business-Sound?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt sehr auf die Stimmung drauf an, glaube ich. Im Sommer ist schon ein bisschen was Entspannteres. Ja? Ein bisschen... muss nicht unbedingt Reggae sein, kann, aber Reggae gehört sicher auch dazu, aber können ein paar gute alte Scheiben sein. Und wenn man dann, so wie vor 2, 3 Wochen, einen Contest hat, dann kommt so ein Bull-Event-Car und ballert schon mal richtig raus, das gehört schon auch dazu. Ja, also ich glaube, der Sound of Business ist ein ganz guter Mix bei ihm. Kommt darauf an, wie die Situation gerade ist.
Sehr gut. Sehr cool. Ja, Max, dann sage ich jetzt vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Die Sonne wird immer stärker. Ich glaube, wir müssen uns mit Sonnencreme einschmieren.
Ja, absolut.
Dass da nichts passiert. Auf jeden Fall danke für die Einladung.
Ich sage danke.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.